Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern von Donnerstag, dem 6. Juni 2013. Heute mit folgenden Themen. Zuerst die Details, dann der Steuerdeal mit den USA. SP und SVP haben den Bundesrat erfolgreich ausgebremst. Umstrittener Erfahrungsaustausch. Nigerianische Drogenfahnder zu Gast bei der Berner Kantonspolizei. Und wem gehört die Stadt? Kinder erobern sich mit Kreiden einen Freiraum. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Hall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die türkische Polizei lotet alle Mittel aus, um die Aufstände im Land zu bekämpfen. Am Sonntag bezeichnete der türkische Premierminister Recep Erdogan den Kurzmeldungendienst Twitter als größte Bedrohung für die Gesellschaft. Diesen Worten ließ er nun Taten folgen. Fast 30 Twitter-Nutzende wurden inzwischen festgenommen. Nach 9 weiteren werde noch gefahndet, wie die Zeitung Hürriyet Daily News berichtet. Den Twitter-Nutzenden wird vorgeworfen, irreführende Informationen verbreitet zu haben, öffentlich zum Aufruhr angestachelt und Propaganda gemacht zu haben. Die Proteste gehen inzwischen unvermindert weiter. In der Nacht waren in Istanbul und Ankara hunderte Protestierende auf der Straße. Die Polizei setzte erneut Tränengas und Wasserwerfer ein. Bislang kamen bei den Protesten 2 junge Männer ums Leben. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen gibt es mehr als 1700 Verletzte. Die Proteste entzündeten sich Ende vergangener Woche an einem Bauprojekt in Istanbul. Mittlerweile fordern die Demonstrierenden den Rücktritt vom umstrittenen Premierminister Erdogan. Sind Polizisten auch in ihrer Freizeit Ordnungshüterinnen? Die Frage, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie in ihrer Freizeit Straftaten oder Gefahren sehen, beschäftigt die Berner Polizisten schon länger. Nun ist klar, sie dürfen in ihrer Freizeit eingreifen, müssen aber nicht. Das hat gestern der Berner Grosse Rat einstimmig beschlossen. Laut Gesetz sollen sie auf Kantonsgebiet eingreifen, wenn Verbrechen, Vergehen oder erhebliche Gefährdungen Anlass dazu geben. Weitere Bedingung ist, dass Polizisten im Dienst nicht innerschnittlicher Frist verfügbar sind. Wann diese Änderungen in Kraft treten, entscheidet der Berner Regierungsrat. Wird der Kanton Waadt zum Hotspot der Windenergie? Nördlich von Lausanne sollen 10 Windparks mit insgesamt 66 Turbinen gebaut werden. Damit würde der Kanton Waadt rund einen Viertel vom Windstrom liefern, den der Bund in seiner Energiestrategie 2050 vorsieht, wie die NZZ berichtet. Nächsten Sonntag äußert sich die Bevölkerung zweier Gemeinden in einer Konsultativabstimmung. Sagen beide Gemeinden ja, begleiten die Behörden das Projekt weiter. Wird das Projekt abgelehnt, ziehen sie sich zurück. Dann müssten die Elektrizitätswerke der Stadt Genf entscheiden, ob sie das Projekt trotzdem weiterverfolgen oder nicht. Wenige Tage vor der Abstimmung wagt laut NZZ niemand eine Prognose. Viele befürchteten eine Verschandelung der Landschaft, wollten sich aber gleichzeitig an der Energiewende beteiligen. Die Stadt Bern will den Platz zwischen Bollwerk und Hodlerstrasse aufwerten, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dazu hat der Gemeinderat einen Kredit von 103.000 Franken bewilligt. Am Platz bei der Bushaltestelle Bollwerk will sie Sitzmöglichkeiten schaffen, eine Litfaßsäule installieren und einen Stromanschluss erstellen. Die Arbeiten sind Teil der laufenden Bollwerksanierung und werden voraussichtlich Anfangs Herbst durchgeführt. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es sonnig mit Gegenabend Gewitterrisiko. Am Samstagnachmittag ziehen wieder dickere Wolken auf und in der Nacht werden teils heftige Schauer und Gewitter erwartet, bei Höchsttemperaturen um 24 Grad. Am Sonntag dann ist es veränderlich mit Schauern oder Gewittern bei um 20 Grad.
95,6. Rabe Info.
Gestern kam es im Nationalrat zu einer kleinen Sensation. Eine Allianz von SP und SVP bremste den Bundesrat aus. Der sogenannte Steuerdeal mit den USA wird nicht sofort behandelt. Mit diesem Sondergesetz wollte der Bundesrat den Steuerstreit mit den USA schnellstmöglich beilegen, denn die USA drängt. Nicht nur amerikanische Steuersünder sollen endlich vor Gericht kommen, sondern auch die Steuerfluchthelfer der Schweizer Banken. Warum aber will der Nationalrat nicht auf diesen Steuerdeal eintreten? Ein wichtiger Grund ist, dass die Parlamentarier gar nicht genau wissen, worüber sie abstimmen. Die Details vom Deal mit den USA sind weitgehend unbekannt. Ein Skandal finden viele Parlamentarier. Ein Skandal findet auch René Zeier. René Zeier ist ehemaliger NZZ-Kuba-Korrespondent und hat kürzlich ein Buch zum Schweizer Bankwesen veröffentlicht. René Zeier ist auch Sprachrohr von den Geschädigten vom Lehman Brothers-Konkurs. Michael Spahr wollte von ihm wissen, warum ist der bundesrätliche Steuerdeal ein Skandal?
Es geht um den Rechtsstaat Schweiz. Es geht darum, dass sich der Rechtsstaat Schweiz nicht erpressen lassen darf. Es geht darum, dass er nicht ausländische Gesetze in der Schweiz zulassen darf. Es geht darum, dass er gegenüber den USA die Rechtssouveränität der Schweiz weiterhin verteidigen muss.
Inwiefern ist denn der Rechtsstaat Schweiz gefährdet, wenn das Parlament dem Bundesratsvorschlag zustimmt?
Der parlamentarischen Demokratie das erste Mal, dass das souveräne Parlament eines souveränen Staates ein Gesetz verabschiedet, ohne dass irgendjemand außerhalb des Bundesrates weiß, was die Konsequenzen davon sind, was die Konsequenzen für Schweizer Banken, Stichwort Höhe der Bußenzahlungen, was die Konsequenzen für Schweizer Mitarbeiter von Schweizer Banken, Stichwort ihre Daten werden an die USA ausgeliefert, also zusammengefasst, was die Konsequenzen eines beschlossenen Gesetzes sind.
Dieser Gesetzesentwurf wird als Steuerdeal präsentiert. Es geht darum, einerseits Schweizer Banken zu schützen bis zu einem gewissen Grad, andererseits auch die Interessen der USA aufzunehmen. Inwiefern denken Sie, dass das mit so einem Deal nicht funktioniert?
Weil der Ansatz des Deals falsch ist. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Wenn Schweizer Banken in den USA gegen USA-Gesetze verstoßen haben, dann müssten sie dafür Verantwortung übernehmen. Konkret müssten die Mitarbeiter und natürlich die Geschäftsleitung, der Verwaltungsrat, der das abgesegnet hat, dafür Verantwortung übernehmen. Damit würden aber diese Herren gegen Schweizer Gesetze verstoßen. Und weil sie sich eben nicht persönlich verantwortlich machen wollen, möchten sie das Ganze sozusagen die Drecksarbeit dem Parlament überlassen.
Jetzt ist etwas Interessantes passiert. Es kam zu einer sogenannten unheiligen Allianz. Die SVP hat mehrheitlich dem SP-Antrag zugestimmt. Und die Mitte hat die bundesrätliche Position übernommen. Die FDP hat sich der Stimme enthalten. Die Grünen erstaunlicherweise haben sich auch der Mitte angeschlossen. Wie erklären Sie sich diese seltsamen politischen Allianzen und Entscheidungen?
Ach, sagen wir, das, was die Grünen da machen, ist wirklich ein aschgraues Trauerspiel. Ansonsten kann man ja nur sagen, alles, was der guten Sache hilft, ist doch völlig in Ordnung. Ich glaube nicht, dass unheilige Allianz der richtige Ausdruck ist, sondern Gott sei Dank hat sich sowohl die Rechte wie die Linke zusammengefunden, diesen ungeheuerlichen Gesetzesvorschlag des Bundesrats zurückzuweisen.
Sie sind ein Bankenkenner, haben soeben auch ein Buch publiziert über das Bankenwesen. Wie denken Sie, wird sich das weiterentwickeln? Also wenn jetzt der Deal nicht durchkommt, ist das eine Katastrophe? Leben wir hier in der Schweiz bald in Hunger?
Überhaupt nicht. Das sind ja nur diese Nebelpetarden und die Verwirrungstaktik der Bankenlobby, die sich aus der Eigenverantwortung herausstehlen will und deswegen malt sie den Untergang der Schweiz an die Wand. Das ist absoluter Unsinn. Erstens macht ja das der Finanzplatz Schweiz allerhöchstens 4% des Bruttosozialprodukts der Schweiz aus. Das heißt, wenn das um die Hälfte gesund geschrumpft wird, passiert eigentlich im Gesamten gesehen überhaupt nichts. Und zweitens geht es den Bankenlobbyisten und Vertretern in erster Linie und eindeutig nur darum, dass Geschäftsleitungsmitglieder von Schweizer Banken weiterhin ungestört in die USA fliegen können, um nicht zu befürchten, dass sie dann schon bei der Immigration verhaftet werden. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und alles andere ist eine üble Verwirrungstaktik.
Sagt Brüne Zeyer, Journalist und Bankenexperte. Kürzlich erschien sein Buch «Cash oder Crash – Abzocker durchschauen – eine Gebrauchsanweisung».
95,6. Rabe Info.
Ein Besuch mit vielen Fragezeichen. Derzeit sind zwei Drogenfahnder aus Nigeria bei der Berner Kantonspolizei zu Gast. Neben einem Ausflug zum Jungfraujoch und an einen Fußballmatch ging es vor allem um den Erfahrungsaustausch zwischen der nigerianischen Anti-Drogeneinheit National Drug Law Enforcement Agency und der Berner Kantonspolizei. Ein nicht ganz unproblematischer Austausch angesichts der Tatsache, dass in Nigeria immer wieder grundlegende Menschenrechte verletzt werden. Man habe gemeinsam Personenkontrollen durchgeführt bei Personen aus Nigeria und sich über die unterschiedlichen Techniken und Vorgehensweisen bei der Drogenfahndung ausgetauscht, sagt David Enokomchi von der nigerianischen National Drug Law Enforcement Agency gegenüber Philippe Blanc.
So this program basically is an exchange program where we share our knowledge.
Bei diesem Programm geht es um einen Erfahrungsaustausch. Ich habe mein Wissen aus Nigeria mit der Berner Kantonspolizei geteilt. Ob es ihnen etwas genützt hat, muss die Berner Kantonspolizei selber beurteilen. Meinerseits habe ich hier große Sachen gelernt. Technisches Wissen, professionelles Wissen und operatives Wissen.
I've gained professional knowledge. I've also gained operational knowledge.
Das erklärt David Enokomchi. Er ist Drogenfahnder bei der National Drug Law Enforcement Agency in Nigeria. Morgen endet sein zweiwöchiger Besuch bei der Berner Kantonspolizei. Gestern an einer Medienkonferenz gaben sich die Polizisten aus Bern und Nigeria betont locker. Berührungsängste habe es trotz kulturellen Unterschieden nicht gegeben. Im Gegenteil, erklärt Manuel Willi, Chef der Regionalpolizei Bern. Man habe auch Themen wie Bestechung ansprechen können.
Sie haben klar gesagt, Sie sind zwar schon mehrmals versucht worden zu bestechen und so, aber von Ihrer Überzeugung her lassen Sie sich nicht und Sie können die Hand ins Feuer legen, dass Sie eben solche Sachen nicht machen und dass Ihnen das auch wichtig ist, dass solche Sachen nicht passieren. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Austausch, dass man über solche Werte diskutieren kann.
Das zweite große Thema im Fall von Nigeria war die Menschenrechtssituation. Auch da habe man offen diskutiert, sagt Polizeichef Manuel Willi.
Was ja immer wieder kritisiert wird, ist ja die Menschenrechtsverletzungen. Wir haben auch das mit Ihnen diskutiert. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Da haben Sie uns klare Antworten gegeben.
Auch der nigerianische Drogenfahnder David Enokomchi distanziert sich von den Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen.
I'd like to make this very, very clear. Nigeria as a country does not have human rights issues.
Ich will das sehr klar sagen. Nigeria hat keine Probleme mit Menschenrechten. Das erstaunt Sie vielleicht, aber Nationen haben keine Menschenrechtsprobleme. Es sind immer nur Einzelpersonen innerhalb der Nationen, die die Menschenrechte verletzen. Sie können nicht sagen, Nigeria hat ein Menschenrechtsproblem, weil einzelne Menschen in Nigeria gegen die Menschenrechte verstoßen. Das wäre falsch.
Violates human rights in Nigeria. You can't say Nigeria has human rights issues. That would be wrong.
Etwas anders sehen es Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Sie bemängeln zum Beispiel die strengen Gesetze gegen Homosexuelle. Wer sich outet oder gleichgeschlechtlich heiratet, kann mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden. Und Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei werden immer noch dokumentiert. Das bestätigt Dennis Graf von Amnesty International.
Amnesty International hat bereits im Jahre 2009 einen Bericht veröffentlicht, der über jährlich Hunderte von extralegalen Hinrichtungen durch die Polizei berichtete. Ein Teil dieser Menschen wurden vor oder während der Verhaftung und ein weiterer Teil nach der Verhaftung unter der Folter getötet. Andere Menschen sind verschwunden, nachdem sie von der Polizei mitgenommen worden waren.
Ein Thema betrifft die nigerianische Drogenfahndung besonders. Sie ist für die Verfolgung jener Staatsangehörigen zuständig, die ihren Lebensunterhalt im Ausland mit dem Verkauf von Drogen verdienen. Einem nigerianischen Dealer, der in der Schweiz gefasst wird, droht nicht nur eine Haftstrafe in der Schweiz, sondern die Mehrfachstrafe in Nigeria. Gemäß dem sogenannten Dekret 33 folgen nach der Ausschaffung ins Heimatland 5 Jahre Haft. Die juristische Begründung lautet Verunglimpfung des Ansehens Nigerias. Laut der alternativen Linken hätten die nigerianischen Polizisten bei ihrem Besuch in Bern auch bei Personenkontrollen mitgeholfen. Sie hätten geholfen, die Identität von Personen zu bestimmen. Der nigerianische Drogenfahnder David Enokomchi nimmt nur am Rande Stellung zur Flüchtlingsproblematik. Er weist das Argument zurück, dass Flüchtlinge in der Schweiz deshalb mit Dealen beginnen, weil sie nicht arbeiten dürfen und in unwürdigen Unterkünften leben.
The Nigerian government expresses her disgust over what they have done.
Eines ist klar, das Image von Nigeria ist sehr wichtig. Wer diesen Namen verunglimpft, schadet der gesamten Nation.
The name of Nigeria is so important. Very, very important.
Jede verantwortungsbewusste Person weiß, dass es in Nigeria großartige Chancen gibt. Wer sich in der Schweiz über Lebensbedingungen beklagt, ist sicherlich keine ehrliche Person. Es wäre falsch zu sagen, dass die Schweizer Regierung durch Lager den Drogendeal fördert. Niemand beginnt zu dealen, weil er in einem Lager lebt. Nein, die Lebensbedingungen können niemanden ändern. Jeder, der dealt, hat von Anfang an vor. Zu dealen. Die Schweizer Regierung ist so gut zu ihnen, sie offeriert ihnen sogar eine Unterkunft.
The Swiss government has been so good, even taking care of them, providing a place for them to stay.
Sagt David Enokomchi von der nigerianischen National Drug Law Enforcement Agency gegenüber Philippe Blanc.
Rabe Info 95,6.
Wem gehört die Stadt? Diese Frage bewegt Bern nicht nur während dem Tanz dich frei. Die Themen öffentlicher Raum und Rückeroberung der Stadt kommen auch in verschiedenen Kulturinstitutionen immer wieder aufs Tapet. So zum Beispiel auch im Berner Schlachthaus Theater. Ab heute veranstaltet das Schlachthaus zum zweiten Mal eine Reihe mit Diskussionen, Theatern und Konzerten unter dem Motto «Wem gehört die Stadt?». Mit dabei sind auch Kinder aus dem Westen von Bern. Sie haben in Bümpliz und Bethlehem zahlreiche Kreidezeichnungen gemacht. Die besten werden im Schlachthaustheater ausgestellt. Zudem eroberten sie während einer Stunde einen Platz. In einem Flashmob kreierten etwa 90 Kinder mit Kreiden einen riesigen farbigen Teppich. Das Video dazu läuft sowohl im Schlachthaus als auch im Videokunstfenster in Bümpliz. Michael Spar war dabei und hat mit den Kindern gesprochen.
Wem gehört die Stadt?
Am Präsident.
Tierarzt.
Am Gott.
Channel gut. Schweiz.
Bern.
Bundes, also die Stadt, also Bern. Bundesrat, Schweiz, Gott, ja.
Sie geben sich vorerst ziemlich zurückhaltend, die gut 90 Kinder, die sich auf dem Platz mitten im Bümplitzer Fellergut zu einem Flashmob getroffen haben. Dann malen sie voller Enthusiasmus mit Kreide ein gigantisches Kunstwerk auf den Boden. Hinter der Aktion steht unter anderem Hélène Goderon von der Organisation Doc Impuls. Sie erklärt, um was es beim Flashmob geht.
Es geht ja immer bei meiner Arbeitsstelle Doc Impuls, die nennt sich Fachstelle für Spiel- und Lebensraumentwicklung, darum Raum für Kinder, für das Spiel, für das freie Spiel zu erhalten oder zurückzuerobern. Und wem gehört die Stadt, ist wirklich die Frage, da könnte jemand antworten, eigentlich den Autos, die brauchen viel Platz. Und ich mit meiner Arbeitsstelle setze mich ein, dass es Platz für Kinder hat, Spielraum für Kinder gibt innerhalb der Stadt.
Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei und der sonst eher karge Platz inmitten des Fellergutquartiers ist plötzlich von einem wunderbar chaotischen Farbteppich bedeckt. Die Kinder haben tatsächlich, wenigstens bis zum nächsten Regen, ein Stück Stadt zurückerobert. Ein paar von ihnen allerdings möchten gerne ein Stück davon behalten und versuchen, einzelne Pflastersteine aus dem Boden zu reißen. Simone Eisenhut, die diese Kreidenmalaktion künstlerisch begleitet hat, kann die Kinder nur knapp davon abhalten, die Steine zu klauen. Sie kann verstehen, warum die Kinder so handeln.
Das gibt mehrere Erklärungen dafür. Eine davon ist, denke ich, dass sie sich so identifiziert haben mit dem Werk, dass sie es am liebsten mit nach Hause nehmen wollten. Und die andere ist, dass in der heutigen Zeit Konsumgesellschaft oft etwas nur Wert hat, wenn man es besitzt. Und hier haben wir gezeigt, dass es auch Wert hat, wenn es einfach ist.
Er ist tatsächlich ein Farbtupfer auf Zeit, der Kreidenteppich. Zahlreiche Passanten und Passantinnen bleiben stehen und wundern sich, was da passiert ist. Die Flashmob-Organisatorin Hélène Goderon spricht mit ihnen. Die Reaktionen seien mehrheitlich positiv, sagt sie.
Es bringt Farbe ins Quartier, endlich passiert etwas. Und auch eine einzige Reaktion von einem älteren Herr, der gesagt hat, ja, in 10 Jahren sprayen dann die alle. Das ist eigentlich Animation zum Sprayen. Ich habe dann mit einer Person gesprochen, die im Quartier Coiffeur ist, und der hat gesagt, sie hätten überhaupt keine Sprayereien eigentlich im Quartier. So, und sonst eine ganz schöne Reaktion von einem Herr, der hat gesagt, es hätte noch viel Fläche zum Bemalen.
Ungewöhnlich war die Aktion nicht nur für die Passanten und Passantinnen, sondern auch für die Kinder selber. Das bestätigt auch Simone Eisenhut, welche die Kinder bei ihrem künstlerischen Treiben animiert hat.
Ich habe ganz viele verschiedene Reaktionen erlebt, aber in 99% der Fälle eine große Begeisterung und auch die Frage, nur so kurz, ist es schon fertig? Wann machen wir das wieder? Wann und wo? Oder die Größeren, die am Anfang zögerlich 2 Schritte zurücktraten, und bei der Aufforderung, dass sie sich auch ein bisschen eine Insel irgendwo auswählen können, dann sich zusammengesetzt haben, etwas Eigenes kreiert haben und am Schluss sichtlich stolz waren.
Dass sie stolz darauf sind, dass sie die Stadt einen Moment lang für sich erobert haben, äußern die Kinder auch am Schluss, wenn sie noch einmal gefragt werden.
Wem gehört die Stadt?
Mir.
Was?
Kinder.
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 Die Kinder.
Ist Kinder.
Ist Kinder.
Ist Kinder.
Es gehört auch uns alle, auch Tiere.
Ab heute läuft die Installation Kreidenträume im Berner Schlachthaustheater und im Videokunstfenster im Bienzgut Bümplitz. Zusätzlich gibt es im Schlachthaus verschiedene Veranstaltungen und Theater zum Thema Wem gehört die Stadt? Das Programm finden Sie unter schlachthaus.ch. Auch Rabe begleitet weiterhin diverse Veranstaltungen. Am Montag hören Sie die Graffiti-Künstlerin Shamsi aus Afghanistan und die Kulturredaktion Subkutan widmet dem Thema nächsten Mittwoch ihre Sendung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spar und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen guten Rest vor Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.